Und das ist natürlich was Verrücktes, wo ich sage, was hat denn der bei mir in der Pause sein Bier trinkt als Erwachsener, der zahlt ja schon GEMA, weil er im Unterricht ist. Also ich zahle ja schon für den Unterricht. Aber die GEMA stand halt auf dem Standpunkt, nö, die Umsätze müssen schon alle mit reingerechnet werden, weil der würde ja, wenn Kinder Musik spielen, vielleicht gar nichts trinken. Und ich bin dann in Eisenach zur Grenze gekommen und musste dann erstmal meinen Bogen ausfüllen. Da musste jeder so einen Personalbogen ausfüllen. Und da stand so eine kleine Spalte, da stand Bekannte oder Freunde im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet. Und da habe ich mich gemeldet und sagen, also da kriege ich in das kleine Kästchen nicht rein. Und der Offizier hat erstmal gesagt, kennen Sie jemanden? Die sitzen aber den ganzen Tag zusammen in der Schule, in der gleichen Klasse, vielleicht noch nebeneinander. So, was machst du denn jetzt? Jetzt darf das Mädchen tanzen, aber der Junge nicht. Also völlig irre. Also ich finde immer, die haben eher Bedarf zu reden. Also die haben nicht den Bedarf, noch mehr am Handy zu sein, sondern die finden das eigentlich auch mal cool, wenn jemand auf sie zukommt und sagt, wie war denn dein Tag? Aber das allen überzustülpen, ja, das finde ich nicht gut. Das ist einfach übergriffig, finde ich. Und das erinnert mich so ein bisschen an die DDR-Zeit. Ich bin auch so ein absoluter Gender-Gegner. Also ich kann es überhaupt nicht ab.
Mit diesem Mann schlage ich ein weiteres Kapitel auf, das perfekt in diese Serie passt. Denn die Frage ist, wer ihn in Görlitz nicht kennt. Spätestens, wenn man der Ansicht ist, dass man tanzen lernen oder es optimieren möchte, kommt man an ihm nicht vorbei. Und wenn man dann einmal bei ihm ist, ist es sehr schwer, wieder von ihm wegzukommen. Wenn Sie wissen möchten, wie der Mann mit dem steten Lächeln und der authentischen Eleganz vom Stottern zum perfekten Sprechen kam, warum ihm Kniggeregeln so wichtig sind, was er für ein Chef ist und warum E-Autos nicht so seins sind, dann sind Sie hier genau richtig. Denn heute treffe ich Thomas Matzke.
Heute nehmen wir Sie auf eine Reise in die östlichste Stadt Deutschlands mit, nach Görlitz. Eine Stadt, die nicht nur durch ihre atemberaubende Architektur und ihre bewegte Geschichte beeindruckt, sondern auch durch die Menschen, die hier und im Umland leben und eben diese Geschichte mitgeschrieben haben. Görlitz und sein Umland wurde und wird von Persönlichkeiten geprägt, die durch ihre Arbeit, ihre Ideen und ihren unermüdlichen Einsatz viel bewegt haben. Manche von ihnen haben Besonderes geleistet, Fortschritt vorangetrieben, bestehende Strukturen optimiert oder hinterfragt. Nicht selten auch mit polarisierenden Ansichten, die die Gesellschaft verbunden oder gespalten haben. Das ist Görlitzer Gesichter.
Zu Beginn noch eine kurze Neuerung. Haha. Wie gewohnt bekommen Sie relevante Informationen in den Shownotes verlinkt. Um diese öffnen zu können, müssen Sie übrigens die Folgenwebsite anklicken. Also von der Beschreibung einer jeweiligen Folge direkt gelangen Sie nicht zu den Verlinkungen. Ab dieser Folge gibt Ihnen ein Sound den Hinweis, dass es zu etwas, das unmittelbar zuvor genannt wurde, einen Link in den Shownotes gibt. Wenn Sie in Zukunft also dieses Geräusch hören, wissen Sie, dass es dazu weiterführende Informationen gibt. So, und nun viel Spaß! Ja, Thomas, also vielen Dank für deine Bereitschaft, mir hier zur Verfügung zu stehen. Die wirklich erste Frage, die ich mir gestellt habe, du bist ja immer adrett, bist perfekt gekleidet, Logo, und deine Schuhe passen immer zur Garderobe. Das sind ja aber sicherlich Schuhe, denke ich mir so, die fürs Tanzen gemacht sind.
Nee, gar nicht. Das sind eigentlich ich mag gar keine Tanzschuhe. Also als Turniertänzer, als Kind, ja. Weil da musste ich ja ganz andere Figuren tanzen und ganz andere Schritte machen und so, da ist das richtig. Also im Unterricht achte ich jetzt eher drauf, vor allen Dingen jetzt, wenn man ein bisschen älter wird, dass das ein bisschen rückenschonend ist. Also dass es jetzt eine Sohle ist, die ein bisschen abgefedert ist und so, wenn man auch den ganzen Tag steht, ist das ganz wichtig, finde ich. Das geht nicht mehr, die Schuhe von früher gehen nicht mehr. Zum Abschlussball habe ich tatsächlich ganz normale schwarze Schuhe an, manchmal Lackschuhe, manchmal ganz normale schwarze Schuhe. Ich achte immer drauf, dass die Sohlen relativ stumpf sind für mich. Ich tanze ja eher selten beim Abschlussball und auch im Unterricht nur vor. Das heißt, für mich müssen die Sohlen einfach standfest sein. Und ich habe mir die fast alle präpariert mit so Pads. Die kann man kaufen und runterkleben. Empfehle ich den Tanzschülern auch manchmal, wenn die sehr glatte Schuhe haben. Und damit haben die einen guten Stand. Und das mache ich auch. Also Tanzschuhe mag ich gar nicht. Tanzschuhe habe ich früher getragen als Kind, als ich Turniertanz gemacht habe. Da musstest du, ich sag mal, zwei Drehungen am Platz drehen. Die mussten glatt sein. aber jetzt gar nicht mehr. Also für den Unterricht und auch für den Abschlussball mag ich keine Tanzschuhe.
Thomas ist 1969 in Görlitz geboren und ein 1,93 Meter großer, stattlicher Mann. Immer gut gekleidet und wenn man sein Büro betritt, riecht es immer gut. Mit seiner Frau Karina, die er während seiner Ausbildung kennengelernt hat, wohnt er kinderlos in Görlitz. Die Tanzschule hat er seit 1994, aber bis dahin ist natürlich erstmal einiges passiert.
War dir denn der Weg vom Schicksal oder von familiärer Seite her vorgezeichnet, dass du Tanzlehrer wirst?
Jein. Also es ist schon so, meine Eltern haben getanzt, früher im Tanzkreis Grüngold. Und da ist man natürlich als Kind immer mit. Ich sage das auch immer meinen Schülern. Ich glaube, das ist ganz normal. Wenn Papa Fußball spielt, spielst du als Sohn auch Fußball. Spielt er Handball, spielst du Handball. Mein Vater hat getanzt und meine Mama. Und deswegen war ich beim Tanzen mit, habe dann irgendwann als Tanzen angefangen und habe das als Turniertänzer betrieben. Aber der Beruf des Tanzlehrers, der war ganz weit weg. Also der war auch nicht vorgegeben. Der war auch überhaupt nicht geplant. Der kam eigentlich wirklich spontan während eines Besuchs sozusagen zustande. Also ich war, wir kommen dann vielleicht nochmal auf meine Kindheit, aber ich war dann nach der Armeezeit ein halbes Jahr bei der Bank hier in Görlitz. Sparkasse war das früher und also ist es jetzt immer noch, aber das ist dann von der Deutschen Bank übernommen worden, die Staatsbank der DDR. Und war gerade zu der Zeit, wo die D-Mark gekommen ist. Die habe ich auch noch in Dresden abgeholt mit dem Kollegen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und eigentlich hatte ich ein Pädagogikstudium in Dresden sicher. Ich wollte Mathe-Physiklehrer werden. Ich mochte Zahlen. Und Physik fand ich auch ganz cool, so als Junge. Also das war eigentlich meine Idee. Ich wäre auch gerne Lehrer geworden, ohne Frage. Und während der Bankzeit hat mich der Bankdirektor damals, der Herr De Maria aus Mailand, angesprochen, ob ich denn nicht Bankkaufmann werden möchte. Weil es war damals so die Zeit, bei der DDR-Bank gab es ja eigentlich fast nur Frauen und meistens auch ältere Frauen. Und er sagt, wir brauchen junge Männer ohne Stasi-Vergangenheit, vielleicht noch mit Abitur, das hatte ich alles. Und der wollte unbedingt, dass ich Bankkaufmann werde. Ich sollte nach Frankfurt gehen, sollte dort meine Bankkaufmannlehre machen. Und er hatte mir zugesichert, dann hinterher auch wieder nach Görlitz zurückzukommen. Ja, und während eines Urlaubs in Lübeck habe ich meinen alten Tanzfreund wieder getroffen. Und der hat gesagt, du musst nach Lübeck kommen, du musst Tanzlehrer werden. Du hast so gut getanzt und wir haben hier eine tolle Tanzschule und du musst Tanzlehrer werden. Und da musste ich mich innerhalb von 2 Wochen entscheiden, Pädagogikstudium, Bank oder Tanzlehrer. Und da kann ich sagen, in meiner Familie war alles geteilt. Meine Oma hat gesagt, du musst zur Bank. Meine Eltern haben gesagt, du musst Lehrer werden. Und ich habe gesagt, okay, dann bin ich nochmal weg. Ich bin in Lübeck.
Du bist als kleines Kind auf einer Sprachheilschule gewesen, weil du ganz sehr gestottert hast. Kann man sich, wenn man dich heute sprechen hört, überhaupt nicht vorstellen.
Muss ich mich auch manchmal zwicken noch. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten. Ich habe richtig doll gestottert, aber wirklich richtig viel. Es ging los, ich glaube, im Alter von 3 Jahren. Da ist mein Opa gestorben, zu dem ich wohl einen guten Kontakt hatte. Ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern. Und seitdem habe ich gestottert. Und ich war dann, ich glaube, 5,5 oder so und das hat überhaupt nicht aufgehört. Und es wäre auch nicht gegangen, in eine normale Schule zu gehen. Wahrscheinlich wäre ich auch gehänselt worden oder wäre im Unterricht gar nicht mitgekommen, weil ich mich hätte gar nicht ausdrücken können. Und da gab es zu DDR-Zeiten eine Sprachheilschule auf dem Mühlweg in Görlitz. Da war ich die ersten 3 Jahre und das war eine absolut tolle Schulzeit. Wir waren 11 Schüler in der Klasse, weiß ich auch noch wie heute. Wir hatten ganz tolle Lehrer, die mit uns wirklich das Sprechen geübt haben. Ich sage immer dieses Beispiel des Apfelbaums, also das Wort Apfelbaum hätte ich nie rauskriegen können. Aber ich hatte dort Karten, da war ein Apfel drauf und auf der anderen Karte war ein Baum drauf und dann hast du Apfelbaum zusammengesetzt und plötzlich ging das. Und so habe ich wirklich eigentlich nochmal sprechen gelernt. Und von den 11 Schülern sind insgesamt 2 geheilt worden. Einer, Gott sei Dank, war ich davon und bin in der 4. Klasse dann in die normale POS, Polytechnische Oberschule gekommen. In die Melanchthon-Schule, in der 11. POS war ich damals und habe dann bis zur 10. Klasse da meinen Abschluss gemacht und habe dann 11. und 12. Klasse aus dem jetzigen Curie-Gymnasium gemacht. Das war ja damals zu DDR-Zeiten das einzige Gymnasium in Görlitz.
Bei Frank Buchholz.
Frank Buchholz, jawohl, er war mein Chemielehrer. Sehr, sehr netter, wir sehen uns auch ganz oft, so alleine schon in der Stadt. Wir waren damals der erste Jahrgang von Frank Buchholz als Chemielehrer. Sehr, sehr, sehr cooler Lehrer, war voll auf unserer Wellenlänge, war ja kaum älter als wir, kann man sagen. Ist gerade vom Studium gekommen. Wir haben auch zusammen gefeiert, hat auch böse Arbeiten dann den nächsten Tag mit uns geschrieben. Da haben wir alles Erinnerungen noch dran. Aber insgesamt war die Abi-Zeit eine tolle Zeit. habe auch ein sehr gutes Abi gemacht mit einer 1,5, glaube ich. Also war da eigentlich ganz zufrieden. Ich bin dann nach dem Abi zum Armeedienst eingezogen worden. Das waren noch DDR-Zeiten. Ich habe 88 mein Abi gemacht und habe damals aktiv getanzt. Und war auch zu DDR-Zeiten in der Sonderklasse bei der letzten Meisterschaft Platz 4 und Platz 6. Und wäre sozusagen erweiterte Nationalmannschaft gewesen. Also die ersten drei fahren normalerweise zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, also auch in den Westen. Und Platz 4 bis 6 werden im Osten weitergefahren. Also zwischen den sozialistischen Ländern wurden dann so Meisterschaften ausgetragen. Und da hatten wir dann auch eine Einladung nach Kiew, war ja früher noch russisch zu der Zeit sozusagen. Und da habe ich mich kurz vorher verletzt, zwei Wochen vorher beim Volleyball, schön umgeknickt, musste ich sausen lassen. Und hatte aber da schon den Einzugsbefehl nach Eisenach zu den Grenztruppen. Was mich schon sehr gewundert hat, von Görlitz nach Eisenach, das ist ja von einer Grenze zur anderen Grenze, war ja früher so. Und ich hatte sehr, sehr viele, wirklich sehr viele Bekannte im Westen. Eine Patentante, einen guten Freund, Freund meiner Oma, meine Eltern. Also wir haben wirklich ganz viele im Westen gehabt, die wir kannten, die uns besucht haben, wo wir Pakete gekriegt haben, wie es eben so zu DDR-Zeiten war. Und ich bin dann in Eisenach zur Grenze gekommen und musste dann erstmal meinen Bogen ausfüllen. Da musste jeder so einen Personalbogen ausfüllen. Und da stand so eine kleine Spalte, da stand Bekannte oder Freunde im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet. Mit Angabe, Vorname, Zuname und Adresse und Telefonnummer. Und jetzt habe ich erstmal überlegt, wen ich alles kannte. Tante so, Onkel so, dann mein Freund in Lübeck, gegen den ich mal früher getanzt habe und so weiter. Also wirklich ganz viele. Und da habe ich mich gemeldet und sagen, also da kriege ich in das kleine Kästchen nicht rein. Und der Offizier hat erstmal gesagt, kennen Sie jemanden? Ich sage, war bestimmt 5 Familien oder so. Und da guckte der mich an und sagte, kommen Sie gleich mal mit. Und da bin ich da aus dem Klassenzimmer, bin ich rausgeführt worden zum Politoffizier. Und da sagt er, also wissen Sie was, hier sind Sie falsch. Also bei den Grenztruppen, mit ihnen können wir hier nichts anfangen. Ich werde mich darum kümmern, wo sie hinkommen, aber hier können sie nicht bleiben. Und ich sollte dann zum Mottschützen, nach Erfurt, glaube ich, war das. Und dann ist das aber, hat er gesagt, also ich habe noch eine andere Idee, unser Schreiber von der Kompanie, der geht in 3 Monaten und Sie haben Abi, Sie können vielleicht schreiben und rechnen, Sie werden Schreiber auf unserer Kompanie. Da müssen Sie nämlich keinen Grenzdienst machen, da brauchen Sie nicht an die richtige Grenze, bleiben Sie im Innendienst und da können wir mit Ihnen was anfangen. Und so bin ich in Eisenach geblieben und bin Schreiber auf der Kompanie geworden, sozusagen. Ja. Und ganz interessant war natürlich auch noch, dass ich irgendwann, als Schreiber kommt man ja schön in die Panzerschränke rein, weil man muss ja Urlaubsscheine schreiben und Meldungen jeden Tag machen über Verletzte und Stand der Kompanie, wie das bei der Armee so ist. Und da habe ich zufällig auch meine Akte gesehen, wo ich dann drin gesehen habe, dass das also bewusst gemacht wurde, dass ich nicht weiter tanzen durfte, um nicht irgendwann eventuell in den Bereich Platz 1 bis 3 zu kommen zu DDR-Zeiten, um nicht eventuell vor der Entscheidung zu stehen, irgendwo zu einer Meisterschaft in Österreich oder in die Bundesrepublik zu müssen. Und das wäre natürlich gar nicht machbar gewesen durch die ganze Westverwandtschaft. Und das war natürlich schon ein Schock, was man das so gelesen hat. Wir haben uns dann auch mal von der Familie die Stasi-Akte geben lassen. Also da stehen schon wilde Sachen drin. Also völlig irre, wirklich. Da haben wir 2 Familien, die uns besucht haben. Der eine hatte einen weißen Audi, der andere hat einen roten Audi. Da stand zum Beispiel in der Akte drin, dass der bei uns in der Garage umlackiert wurde. Da hat irgendeiner aus dem Haus wahrscheinlich gespitzelt. Und weil innerhalb von ein paar Wochen 2-mal Besuch kam, hat der gedacht, okay, wir haben hier das Auto umgespritzt. Also völlig wirre Sachen. Und deswegen war das ganz interessant, das auch mal zu lesen. So für mich als DDR-Bürger, komisch.
Bei manchen Sachen, die heute so laufen, da sagen ja manche auch, das ist schlimmer als Stasi.
Ja.
Die Tanzschule hast du von Werner Ulrich übernommen. 2017 ist der verstorben. Das war für dich schon, hat dich schon getroffen, oder?
Ja, sehr, sehr. Also Werner Ulrich war so mein Ziehvater im Tanzbereich, war für mich immer ein Vorbild. Also in seiner Art, wie er mit jungen Leuten umgegangen ist. Also ich werde da wirklich emotional, wenn ich an ihn denke. Das ist ich kann es gar nicht sagen, er war ja nun das ganze Gegenteil von mir. Er war klein, dick, knuffig.
Dieser Moment war sehr emotional, wie man sicherlich auch hört. Auch für mich. Thomas so vor dir sitzen zu haben und zu sehen, wie seine Augen sich von jetzt auf gleich mit Tränen füllen, war ein bewegender Moment.
Und ist aber irgendwie mit den Generationen immer sehr gut zurechtgekommen. Er war ein toller Trainer als Tanztrainer im Turniertanz, aber hat auch sehr gute Tanzstunden gemacht. Also mir als junger Mensch, ich habe immer gedacht, Gott, vor so vielen jungen Leuten jetzt zu eröffnen und zu reden und zu tanzen, da ziehe ich voll den Hut davor. Das würde ich nie machen, habe ich früher gedacht als Schüler. Und viele der Sachen, die er mir damals mit auf den Weg gegeben hat, die gelten für mich immer noch. Also die sind immer noch für mich so, ja, das sind irgendwie so Credos, wo ich sage, das stimmt eigentlich, was er gesagt hat. Das ist auch wirklich, man kann sagen, der ist ja 40 Jahre in Görlitz gewesen, ich bin jetzt 31 Jahre, habe ich die Tanzschule, da liegen ja von seinem Anfang bis zu meinem, da liegen 71 Jahre. Also, aber da sind ganz viele Sachen, die heutzutage immer noch so sind wie damals, obwohl sich die Generationen ja extrem verändert haben. Ja, es ist viel elektronischer geworden, viel anonymer, aber trotzdem ist die Tanzstunde eigentlich immer noch die Tanzstunde von früher, muss ich sagen. Da hat sich nicht viel geändert.
Und dann die Tanzschule, die hast du aus der eigenen Tasche oder Kredit finanziert. Wie ist das Ganze losgegangen?
Auch eine lustige Begebenheit. Knack Kredit finanziert. Also ich bin von meiner Ausbildung gekommen und hatte ja erstmal nichts. Ich musste ja eine Musikanlage anschaffen. Ich musste ein Auto haben. Ich bin sehr viel über die Dörfer getingelt. Ich brauchte ja auch Hilfe. Ich kann es ja nicht ganz alleine machen. Ich brauchte jemanden im Büro. Ich brauchte einfach Unterstützung. Ich brauchte einen Kredit und bin damals zu meiner damaligen Bank gegangen, wo ich ja gearbeitet habe. Und sehr interessant war, ich hatte den Kreditantrag eingereicht und die haben schon gesagt, das ist also sehr schwer, wir haben ja auch keine Sicherheiten gehabt und so, das ist ganz klar. Und ich hatte ja damals zu Bankzeiten auch sehr nette Kollegen und eine Kollegin ist nach Leipzig gegangen und war für die Kreditvergabe zuständig und die hatte meinen Antrag. Das war meine ehemalige Kollegin, mit der ich hier ein halbes Jahr zusammengearbeitet habe. Und ich hatte einfach Glück, muss ja natürlich immer noch jemand Zweites drüber gucken und habe jedenfalls den Kredit bekommen. Und ich glaube, also ich habe ihn auch gut zurückgezahlt. Deswegen, das war also, glaube ich, auch von der Bank die richtige Entscheidung, mir den auch zu geben und mir den Anfang zu ermöglichen. Aber man muss natürlich ein bisschen Glück haben im Leben. Ja, man hätte natürlich auch an jemanden kommen können, der sagt, nee, das ist uns zu windig, so eine Tanzschule. Auch meine Lehrer in Lübeck und in Hamburg haben gesagt, um Gottes Willen, geh nicht zurück in den Osten. Die wollen nicht tanzen, die wollen Autos, Urlaub und alles Mögliche, aber nicht tanzen. Und die haben mir davon extrem abgeraten. Aber für mich war das eigentlich klar, dass ich wieder irgendwie in meine Heimatstadt zurückgehe. Meine Eltern haben auch hier gewohnt, die haben auch kräftig mitgeholfen am Anfang. Mein Papa ist immer ans Telefon gegangen, egal wann das klingelte. Und das klingelte manchmal früh um 6. Meine Mama hat die ganze Büro gemacht. Also das war so ein richtiger Familienbetrieb.
Das mit der Familie trifft aber, was das Team so angeht, heute immer noch zu, oder?
Absolut. Wir nennen uns ja auch Tanzfamilie. Also wir sind so ein kleines Unternehmen, wenn man das so sagen will. Und wir sind eigentlich alle aufeinander angewiesen. Also ich alleine könnte das nicht mehr, aber meine Mitarbeiter ohne mich wahrscheinlich auch nicht. Wir sind wie so eine kleine Familie. Wir wissen von jedem alles, auch was privat denjenigen betrifft. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Man kann sich eben auch darauf einstellen. Ja, wenn einer, man merkt eben, wenn einer Schwierigkeiten hat, wenn man einer Privatschwierigkeiten hat, dann verlagert sich das natürlich auch in den Unterricht. Das ist nun mal so, wir sind ja nur alles Menschen und deswegen ist das immer ganz gut, wenn man eine persönliche Beziehung hat, dann kann man den dann auch mal rausnehmen, kann sagen, okay, ich übernehme jetzt was für dich oder wir geben es jemand anderen. Ich glaube, wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also ich glaube nicht, ich weiß das. Wir würden füreinander ja immer einstehen.
Das kann Beate Rössel bestätigen. Beate ist für Büro und Organisation, dass der Tresen besetzt ist, für Nachbestellungen sowie die Anwesenheit bei den Kinderkursen zuständig und hilft überall dort aus, wo sie sonst noch gebraucht wird. Beate ist sowas wie die gute Seele, die mir mit ihren unglaublich freundlichen Augen und immer lächelnd gegenüber sitzt. Und ach ja, das Geräusch im Hintergrund ist die Klimaanlage, die sie extra eingeschaltet hat.
Ich würde sagen, wir sind schon mehr wie Angestellte und Chef, weil wir ja wie eine Tanzschulfamilie arbeiten. Durch das wir so ein kleines Team sind, ist es mehr wie eine Tanzschulfamilie. Natürlich liegt der Hauptfokus auf dem Miteinander arbeiten, aber wir sind schon auch sehr vertraut und ich denke, jeder von uns weiß auch über den anderen Bescheid. Also der kennt da sicherlich auch familiäre, private Details. Und das ist gut so, weil man sich da eben einfach auch gut helfen kann. Ne?
Wenn du dich beschreiben müsstest, was bist du für ein Chef?
Ich glaube, ein menschlicher. Doch. Ich bin eher menschlich als strikt. Also das macht alleine schon der Job. Wir wollen ja versuchen, gute Laune zu verbreiten und wir wollen versuchen, den Schülern was beizubringen, aber natürlich nicht so streng wie in der Schule, wo alle ganz ruhig sitzen müssen, sondern bei uns hat das ja viel mit Bewegung zu tun. Und dann kann ich, glaube ich, auch nicht umschalten, dass ich jetzt hier im Büro oder in der Mitarbeiterversammlung, die gerade war, jetzt der böse Chef bin und dann gehe ich in den Unterricht und bin plötzlich der nette Thomas. Also ich bin, glaube ich, immer ich. Also so glaube ich, versuche das jedenfalls.
Also für mich ist es der coolste Chef, den ich je hatte. Ich habe ja wirklich viele Stationen in meinem Leben gehabt und ich habe so einen Chef überhaupt noch nie gehabt. Jemand, der in erster Linie sein Geschäft sieht, ja, aber auch mit den Mitarbeitern extrem fair umgeht, denen zur Seite steht, wenn die Probleme, Nöte haben. Also sowas habe ich noch nie gehabt. Das ging dann eher immer in die andere Richtung, dass du abliefern musst. Beim Thomas oder hier muss man auch abliefern, aber der Thomas ist da wirklich sehr, sehr fair. Einschließlich Carina, ne? Die haben ja beide ihre Tanzschulen, aber sind beide ein tolles Team. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz einfach, als Ehepaar miteinander zu arbeiten, obwohl jeder seine Tanzschule hat. Trotzdem trifft es ja aufeinander und das machen die beiden wunderbar. Also ich denke, es ist für alle Mitarbeiter, nicht nur für mich, sind es große Vorbilder.
Ramona, die eure Tanzschule sauber hält, findet man auch auf eurer Homepage. Das ist, finde ich, etwas mit Seltenheitswert. Also für mich wäre das genauso selbstverständlich, wenn ich der Leiter des Ganzen wäre, wie für dich wahrscheinlich. Aber ist diese wertschätzende Art, dass wirklich jeder Teil der Familie ist, typisch Thomas Matzke?
Ja, denke ich. Ich glaube, das ist auch wirklich so. Stell dir mal vor, die Ramona würde es nicht geben. Wer soll denn die Tanzschule? Wir haben hier 750 Quadratmeter. Wer soll denn das jeden Tag sauber machen? Also das ist ja eine Arbeit, die kann eigentlich auch ein Tanzlehrer, in vielen Tanzschulen putzen die Tanzlehrer selber. Ja, die kommen eine Stunde eher, machen sauber oder bleiben hinterher eine Stunde länger. Ich bin eigentlich immer einer, deswegen die meisten Tanzlehrer in den anderen Tanzschulen, also zum Beispiel war es bei mir auch in Lübeck so, mein Chef sagte, wir geben doch kein Geld für ein Barmädchen aus, das müssen die Tanzlehrer machen. Ja, könnten die bestimmt, und wir sind ja manchmal auch zu zweit oder zu dritt im Kurs, dann könnten wir sicherlich auch jemanden abstellen. Aber ich bin einer, der sagt, jeder soll das machen, was er kann und wofür er eingeteilt ist. Ein Tanzlehrer muss sich auf das Tanzen konzentrieren, auf seine Schüler, auf den Unterricht, auf den Lehrplan. Und der kann zwischendurch nicht noch eine Cola und ein Bier verkaufen. Dann in der Zeit kann er sich ja nicht um das andere kümmern. Und die Ramona macht halt sauber bei uns und das ist genauso wichtig wie jeder Tanzlehrer und die ist genauso wichtig wie ich. Weil wir könnten ohne einander nicht. Ja, wenn wir die Tanzlehrerschule nicht sauber hätten, würden vielleicht keine Leute kommen, wir würden uns nicht wohlfühlen. Und jeder wird an seinem Platz gebraucht. Und wir versuchen auch, klar, wenn mal jemand krank wird, dann übernehmen wir das auch mal. Ramona war jetzt mal eine Weile krank. Da haben wir das alle uns reingeteilt. Da haben wir eben auch mal gemerkt, wie wichtig sie ist.
Und wie ist die Arbeit mit deiner Frau zusammen? Also arbeitet ihr überhaupt zusammen? Beziehungsweise inwiefern berührt ihr euch denn beruflich überhaupt?
Also, das ist bei uns eine schöne und auch eine schwierige Konstellation. Wir hatten ja unsere Tanzschulen, bevor wir uns so intensiv kennengelernt haben und geheiratet haben. Also, wir haben unsere Tanzschulen 1994 gegründet, meine Frau in Zittau und ich in Görlitz. Genauso wie ich in Görlitz hat sie auch die Tanzschule in Zittau übernommen. Und wir haben 2001 geheiratet. Also, da liegen nochmal 7 Jahre dazwischen. Da ist ja auch was passiert, da haben wir uns kennengelernt und so weiter. Es hätte aber auch schief gehen können, so hätte jeder seine Tanzschule behalten. Sie wäre in Zittau geblieben und ich in Görlitz. Also das eine hat mit dem anderen eigentlich wenig zu tun. Und das ist eigentlich, ich glaube, Gott sei Dank auch bis heute so. Sie führt absolut Zittau. Sie führt ihre Tanzschule auch anders als ich. Wir haben einfach eine andere, schon wahrscheinlich als Frau und als Mann, aber auch vom Charakter her sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin eher so der Bauchtyp und ich hebe mir auch mal was auf bis auf den letzten Drücker. Ich plane jetzt das nächste Wochenende und Carina ist eine ganz andere. Sie plant eigentlich schon für übernächstes Jahr die Abschlussbälle, wo ich sage, ich weiß noch gar nicht, wie viele Schüler ich habe, was soll ich jetzt Bälle planen und so. Also wir sind da wirklich extrem unterschiedlich und deswegen ist das auch sehr gut. Das siehst du genau. Deswegen ist das auch sehr gut, dass wir unterschiedliche Tanzschulen haben und dass wir im Prinzip jeder seine Tanzschule auch führen kann, wie er möchte. Das ist auch wirklich was Wichtiges.
Willst du rangehen, oder?
Nö, ist jemand dran gegangen. Einer aus der Tanzfamilie oder so. Aber ach so, ich würde vielleicht noch ergänzen. Natürlich da wir ja privat zusammen wohnen und im Prinzip denselben Job haben, tauschen wir uns natürlich aus. Also wir tauschen uns ganz viel über die Tanzschule aus. Ja, wie macht sie das, wie mache ich das? Aber ob der andere das übernimmt, das ist seine Sache. Ja, wir haben auch teilweise unterschiedliche Programme, weil sie der andere Meinung ist, was zuerst zu machen ist, oder was ich habe eine andere Meinung dazu und so. Und so ist das sozusagen auch wirklich getrennt. Aber wir haben eben, wenn wir Probleme haben, kommen wir vielleicht noch auf die GEMA oder so, dann haben wir die natürlich beide, die Probleme. Die hat sie in Zittau genauso wie ich in Görlitz. Deswegen ist das auch ein gutes Miteinander des Austausches zumindest. Und wir haben natürlich privat den Riesenvorteil, was viele unserer Tanzlehrer nicht haben, dass wir die gleichen Zeiten haben. Wir haben die gleichen Arbeitszeiten, wir haben die gleichen Ferienzeiten. Wir verbringen wirklich relativ viel Zeit miteinander, außerhalb der Tanzschule auch.
Das ist ein gutes Stichwort, dieser Stress mit der GEMA. Das ist ja allgemein bekannt, beziehungsweise ging ja auch in Görlitz. Wenn man Görlitzer ist, sieht man ja dann, guck mal hier, der Thomas hat bei Facebook gepostet und die und das haben das im Status. Da war ja wohl die Rede von denen aus von 500% mehr, was die gefordert haben. Worüber reden wir denn geldtechnisch, was jetzt eine Tanzschule wie deine zahlt generell? Also was sind denn das für Summen, damit man sich mal vorstellen kann, das ganze 500%, was das für eine Tanzschule bedeutet?
Also das Problem war, dass die Abrechnungsgrundlagen die GEMA ändern wollte. Also bisher, ich kann das ja mal kurz sagen, haben Tanzschulen, aber auch andere, da geht es um Gastronomen, um Hoteliers, die sind in sogenannten Verbänden und haben einen Pauschalvertrag mit der GEMA. Das heißt, die GEMA hat jedes Jahr, ich sage mal so, die Inflationsrate oben drauf geschlagen normalerweise. Das waren in den letzten Jahren schon relativ viel. Und dann hat praktisch der Verband, ob das die DEHOGA ist oder der Tanzlehrerverband, ganz egal, hat das unter seinen Mitgliedsbetrieben aufgeteilt. Und so war das bei uns auch. Das heißt, wir haben als Tanzschule einen Schlüssel gehabt, nach was wir die GEMA bezahlt haben. Die haben wir an unseren Verband bezahlt, an den ADTV. Und der hat dann mit der GEMA den großen Vertrag abgeschlossen und hat praktisch für alle Tanzschulen bezahlt. Das war es bisher. Und da hatten wir eine verlässliche Größe, wo wir im Prinzip, das ging bei uns nach Tanzflächengröße. Wir haben also die Säle ausgemessen, die wir haben. Tanzfläche, damit haben die vom ADTV eine Größe gehabt von irgendwie, wie viele Leute das sind. Und dann wurde sozusagen daraus ein Schlüssel ermittelt. Und ich sag mal so, über Summen würde ich jetzt ungern sprechen, aber ich kann dir sagen, alleine meine Tanzschule zahlt fünfstellig im Jahr. Ein GEMA. Nur für den Unterricht. Ja, also wirklich nur für das, was wir normal machen. Alles, was so Jubiläumsball und sowas ist, ist alles extra.
Das kommt dann nochmal oben
drauf. Das kommt on top. Das ist nur für den Unterricht. So, und die GEMA hatte jetzt folgende Idee. Die wollte gerne nicht mehr diese Pauschalverträge, sondern die will mit jeder einzelnen Tanzschule abrechnen. Und wollte eben nicht mehr nach Tanzflächengröße gehen, sondern nach Umsatz. Also wir sollen oder müssen jetzt auch die Umsätze offenlegen. Und Umsätze sind ja nicht Gewinn. Das weiß, glaube ich, jeder, der irgendwie ein Geschäft hat. Also ich sage mal, wenn ich 100 Euro einnehme, dann habe ich ja nicht 100 Euro für mich oder für die Tanzschule, sondern da geht das und das und das und das ab und am Ende bleibt ein kleiner Teil. Aber die GEMA verlangt immer vom Umsatz. So, weil die GEMA sagt, der Umsatz ist den ihr generiert, wenn ihr hier Musik spielt. Gut, wir brauchen Musik, ohne Frage, dass wir GEMA zahlen müssen, da bin ich total d'accord. Aber über die Höhe ist halt die Frage. Und die GEMA wollte eben einen Umsatzschlüssel. Und ein Umsatz ist ja schwierig. Das heißt, wir haben ja in der Tanzschule nicht nur die Honorare, wir zahlen ja für einen Abschlussball. Kriegen wir Einnahmen, weil wir ja Karten verkaufen. Wir haben aber auch Getränke, die wir verkaufen. Es gibt Tanzschulen, die verkaufen Tanzschuhe, T-Shirts, alles Mögliche. Und die GEMA wollte gern auf alles GEMA haben. Und das ist natürlich was Verrücktes, wo ich sage, was hat denn der bei mir in der Pause sein Bier trinkt als Erwachsener, der zahlt ja schon GEMA, weil er im Unterricht ist. Also ich zahle ja schon für den Unterricht. Aber die GEMA stand halt auf dem Standpunkt, nö, die Umsätze müssen schon alle mit reingerechnet werden, weil der würde ja, wenn Kinder Musik spielen, vielleicht gar nichts trinken. So, also das ist ein schwieriges Konstrukt. Und wir haben jetzt sozusagen als Kompromiss, es ist gerichtlich auch so entschieden worden, dass so eine Umsatzgröße durchaus in der heutigen Zeit eine Ermessenssache ist, die GEMA verlangen kann. Und so sind wir jetzt sozusagen seit diesem Jahr auf der Umsatzsteuerbasis und haben damit, weil die GEMA jetzt doch uns entgegengekommen ist, hat gesagt, okay, nur die Honorare, also keine zusätzlichen Sachen, die wir noch verkaufen, haben wir ungefähr eine Verdopplung. Aber es ist eben trotzdem eine Verdopplung.
Das ist dieses Urteil vom BGH vom 22. Mai 25.
Oh, das, so genau weiß ich das gar nicht, aber, muss ich ehrlich sagen. Aber zumindest ist das, ist es auch ein Urteil, das bestätigt hat, dass die GEMA durchaus auf den Umsatz gehen kann. Die Frage ist, wie viel vom Umsatz und auf den Nettoumsatz, auf den Bruttoumsatz und was auch immer. Also das ist ein schwieriger Schlüssel. Und wir haben jetzt eine, wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, dass wir den Umsatz nicht an die GEMA melden, sondern an den ADTV. Der ADTV dann die GEMA für uns bezahlt. Wir weiterhin an den ADTV. Wie gesagt, eine Verdopplung. Und da ist Goodie, haben wir noch dabei, dass die Partys in der Tanzschule dabei sind, sozusagen. Also wenn wir jetzt eine Tanzparty machen, dann müssen wir da nicht noch extra dafür bezahlen, sondern das ist dann in diesen Pauschalen mit enthalten. Aber wie gesagt, trotzdem ist das, also mal 5 wäre ganz verrückt gewesen. Ne? Und in, selbst eine Verdopplung muss man erstmal reinholen. Das ist einfach so. Ganz klar. Und am Ende, ich meine, am Ende ist es ja so, das muss ja nicht ich zahlen, das muss ja, am Ende muss ich es ja umlegen. Das heißt, jeder Einzelne, jedes Kind, jeder Schüler, jeder Erwachsene muss das am Ende bezahlen. Und das ist ja eigentlich auch schade. Wir wollen ja auch versuchen, einem breiten Publikum so eine Tanzschule zu öffnen. Und nicht nur denen, die das bezahlen können. Und deswegen ist natürlich jeder Kostenpunkt, der sich verdoppelt, ganz schwierig.
Was ich auch noch wissen wollte, ich weiß, das hast du mir schon mal erzählt, dass du mit deinem Team auch mal gemeinsame Wochenenden verbringst. Würdest du sagen, dass das auch eins der Erfolgsrezepte so deines Unternehmens ist? Dass eben, wie du ja schon angesprochen hast, Verhältnis zwischen euch so familiär ist, wie es ist?
Also ich denke schon. Also offiziell heißt das ja teambildende Maßnahmen. Ja, kennst du vielleicht auch. Also wo man dann im Kollektiv, sage ich jetzt mal so, um nochmal so ein DDR-Wort zu benutzen, was Cooles zu machen, um so den Zusammenhalt zu schärfen. Ist sicherlich auch eine ganz gute Idee. So lernt man sich vielleicht auch besser kennen, auch in Ausnahmesituationen. Ach, was weiß ich, wir waren zusammen rudern, jetzt waren wir bei Gatsby zusammen und sowas. Also da waren, sind ganz viele unterschiedliche Sachen, die wir zusammen machen. Wir waren zusammen wandern. Ich finde es einfach wichtig, dass man, also das finde ich in der heutigen Zeit leider so ein bisschen traurig, dass man Arbeit immer mit so was Schlechtem verbindet. Man sagt ja immer Work-Life-Balance. Und Work ist ja immer das, was ich machen muss. Und Life ist das, was ich machen will.
Also ich bin tatsächlich sehr gerne auf Arbeit. Ich glaube auch, dass ich jeden Tag hier mit guter Laune herkomme. Und die Leute, die zu uns kommen, die bringen uns ja auch nur Freude. Die kommen ja freiwillig letzten Endes. Und also ich habe hier noch nie einen Fall erlebt, wo jemand und Schwierigkeiten gemacht hat, dass es vielleicht mal Meinungsverschiedenheiten gab, ja. Aber es gab noch nie richtig Ärger hier. Also kann ich mich nie erinnern in der Zeit, die ich hier bin.
Aber ich finde, und da ist unser Job, glaube ich, ganz gut geeignet, man kann sich aus seiner Arbeit so viel Positives rausziehen, ob das mit Kollegen wäre oder mit den Tanzschülern hier, dass das manchmal viel mehr wert ist, als eine schöne Freizeit zu haben, wo ich mir eigentlich nichts rausziehen kann, wo ich mich zwar erholen kann, wo ich tolle Sachen machen kann, aber so das Erlebnis, was geschafft zu haben, das habe ich in der Freizeit nicht. Und das habe ich durch den Job. Und das versuche ich natürlich auch irgendwie meinen Mitarbeitern vorzuleben, dass man, wenn jetzt so ein Kinderkurs ist und da stehen die kleinen Kinder glücklich vor einem und freuen sich, dass sie was gelernt haben und wie sie klatschen und da kommt die Oma noch mit, die freut sich auch und die Mama. Also ich finde, da kann man so viel rausziehen für sein eigenes Leben. Und da ist unser Job einfach auch prädestiniert. Es gibt bestimmt Jobs, wo das viel, viel schwerer ist. Aber gerade wir müssen das einfach auch nutzen. Deswegen machen wir sowas auch gerne.
Euer Motto, tanzen Sie den Alltag einfach weg. Würdest du behaupten, dass die Menschen, wenn du abends hier zusperrst, das getan haben?
Ja. Nicht immer positiv. Aber haben sie gemacht. Die haben sich mit irgendwas beschäftigt, was nicht Alltag ist. Alltag wäre für mich so dein normaler Alltag, was du so als Familie hast, wo du früh aufstehst, irgendwie deine Kinder in die Schule bringst oder gehst oder Schnitten schmierst oder was weiß ich und dann zur Arbeit gehst, dann vielleicht gestresst wiederkommst und so weiter. Also bei uns geht es ja um ganz andere Sachen. Bei uns geht es ums Tanzen. Und ob als Kind, als Jugendlicher oder Erwachsener, ich will ja auch was lernen. Ja? Also wir haben ja letztendlich, kann man ja das so lange machen, bis man ein Tanzlehrer ist. Man kann vom A-Kurs angefangen bis hin zum letzten Kurs, wenn man das will, kann man hinterher Tanzlehrer werden. Also man lernt immer was dazu. Und man ist so in seinem System hier drin, dass man im Prinzip außen herum eigentlich alles vergisst in der Zeit, wo man hier ist. Ja, da ist es völlig unwichtig, was ich heute früh, wann ich aufgestanden Eltern bin und so weiter, sondern ich beschäftige mich mit diesem hier. Und das ist schon so eine kleine Distanz zum Alltag. Ja, das würde ich schon so sagen. Natürlich zofft man sich auch mal, gerade wenn so Paare kommen, wo einer mal einen schlechten Tag hat und der kann es halt nicht und dann schimpft die Frau oder umgekehrt. Ey, klar, das passiert, glaube ich, bei allen Sportarten. Man muss auch ein bisschen durchhalten. Ja, man muss also im Prinzip man hat wie bei allen, was man macht, hat man auch mal schlechte Tage. Ja, also das ist bei jeder Ausbildung so, bei jeder Lehre, bei jedem Hobby. Und da muss man eben auch mal durch. Das ist das, was ich manchmal bei unserer Jugend so ein bisschen vermisse, dass man, es ist egal, ob das jetzt Tanzen ist oder vielleicht sogar eine Beziehung, wo man sagt, jetzt haben wir mal ein paar Schwierigkeiten, aber jetzt müssen wir da auch mal durch.
Der Biss dran zu bleiben,
der fehlt mir manchmal. Es ist einfacher zu gehen oder was anderes zu machen, als zu sagen, ich gehe mal durch dieses Tal durch. Aber daraus lerne ich mehr als aus guten Sachen. Und das versuchen wir auch den Schülern so beizubringen. Deswegen sind wir auch dran, dass wir so viel wie möglich Schüler auch behalten. Dass wir sagen, Mensch, wir haben eine tolle Sache, macht doch auch einen Fortschrittskurs, macht einen Bronzekurs. Das ist was, was ihr auch fürs Leben mitnehmen könnt. Vielleicht nicht der jede einzelne Schritt, aber das Ganze so. Ich sage immer, so ein Tanzpaar, wenn die Jugendlichen sich finden, das ist wie eine kleine Familie. Die üben mit 14, 15 das erste Mal, wie so eine Familie funktioniert, dass man eben nicht alleine ist, sondern man ist zu zweit. Man muss sich abstimmen, wenn einer krank wird. Man muss den Takt wechseln. Man muss sich für den Abschlussball abstimmen. Was ziehst du an? Was ziehe ich an? Welche Blumen möchtest du? Holen wir uns ab? Wo gehen wir hin? Was mit deinen Eltern? Und so weiter. Also das sind alles so Sachen, die einfach heutzutage wirklich wichtig sind, die so eine Tanzschule leisten kann. Neben dem reinen Unterrichten. Ja, wie binde ich einen Schlipsknoten? Können die Schüler, wenn die hier rausgehen? Welchen Knopf vom Sakko mache ich zu? Ja, dass der untere immer offen bleibt. Das lernen die. Wann lege ich das Sakko ab? Wann mache ich es auf? Wann mache ich es zu? Wie bringt man eine zur Tanzfläche, eine Tanzpartnerin? Wie bestelle ich bei der Kellnerin? Was weiß ich. Das sind alles so Sachen, die einfach, glaube ich, so eine Tanzschule heutzutage auch leisten kann. Die vielleicht Mama und Papa zu Hause keine Zeit haben oder auch vergessen. Und das machen wir auch. Das nehmen wir voll wahr. Mache ich auch selber die Stunden alle und sage auch Sachen, die passiert sind in letzter Zeit, so dass man auch mal ein bisschen was Lustiges hat dazu und so. Also ich versuche da schon, denen auch was mitzugeben, den jungen Leuten.
Möglicherweise hat der eine oder andere Thomas schon mal bei Let's Dance im Fernsehen, also als Zuschauer, gesehen. Let's Dance ist für alle, die es nicht kennen oder noch nie gesehen haben, wozu ich übrigens auch zähle, eine Live-Tanzshow im Fernsehen, die ihren Ursprung in Großbritannien hat und nach wie vor im TV läuft.
Also es ist so, Let's Dance ist über die Jahre hat sich das sehr entwickelt. Am Anfang war das sehr einfach, da kannte das kaum jemand. Mittlerweile ist es so, dass die Karten verlost werden. Also wir kriegen auch noch, also jeder Tänzer, der dort mitmacht, kriegen pro Show nur eine Karte. Die Promis kriegen mehr, aber die Tänzer nur eine Karte. Das heißt also, selbst wenn ich dann Tänzer kennen würde, würde ich nur eine Karte kriegen. Und da kannst du dich anmelden und dann wird das verlost und dann gibt es so ein Losverfahren, wo man sagt, du kannst dir jetzt aus 5 Shows eine aussuchen und dann kriegst du maximal 4 Karten. Und da wir mehrere E-Mail-Adressen da haben, es geht über E-Mail-Adressen, haben wir in der letzten Zeit wirklich Glück gehabt. Es gibt auch, wir haben jetzt die letzten 2 Jahre gar keine Karten gekriegt. Und davor hatten wir sogar in einer Staffel 2-mal. Und haben natürlich die da tanzen, wir kennen, also wenn dann die Tänzer, aber die Promis eher weniger. Wir haben eine sehr gute Verbindung mit Ekaterina Leonova, die war ja auch schon 2-mal bei uns in Görlitz, bei unserem 25. und beim 30-jährigen Jubiläum, hat hier getanzt mit ihrem Tanzpartner, zu der haben wir immer noch einen direkten Kontakt. Eine tolle Frau, die das alles alleine meistern muss, also wirklich Hut ab. Und aber wir kriegen die Karten auch nur, wenn wir ausgelost werden, sozusagen.
Und was macht ihr dann, wenn ihr dort seid?
Zuschauen. Einfach das Studio genießen, das ist ja eine Live-Sendung. Wird in Köln aufgezeichnet, im Studio. Das ist ein Studio, was eingebaut wurde. Das ist übrigens direkt neben dem DSDS-Studio. Das ist direkt daneben. Und da schauen wir zu.
Also wie wenn ein Sportinteressierter eben sich Karten kauft
fürs Fußball. Richtig, genau so.
Egal wie man zu der Thematik steht, kann man sicherlich konstatieren, dass die Corona-Zeit eine grauenvolle, traurige, systemlose, wie Thomas es mehrfach nennt, verrückte, garantiert aber für alle schwierige Zeit war. Genauso wie es den privaten Sektor getroffen und geschädigt hat, ist es Unternehmen ergangen und vor allem, das darf man nicht vergessen, geht es vielen Betrieben und Firmen bis zum heutigen Tag noch so. Auch an der Tanzschule Matzke. Achtung, jetzt kommt's. Ging das keineswegs spurlos vorbei. Interessanterweise kommt man mit allen immer auf dieses Thema zurück. Ihr hattet da, oder du hattest da, hier in der Straßburg-Passage ein Testcenter installiert. War das eine Konsequenz, die du aus Überzeugung gemacht hast? Oder war das für dich die einzige Möglichkeit, dass ihr euch überhaupt wirtschaftlich über Wasser halten könnt?
Also keins von beiden, sage ich jetzt mal so. Also die Corona ist für mich Corona-Zeit ist eine hochemotionale Zeit für mich. Weil wir waren ja so der Schrecken einer jeden Corona-Schutzverordnung. Viele Leute, enger Raum, kaum belüftet, eng zusammen, Partnertausch. Also alles das, was nicht ging, war für uns sozusagen, war bei uns Tagesordnung. Und wir waren ja insgesamt 1,5 Jahre geschlossen, auch als Tanzschule. Oder teilweise nur offen, weil nur Teile erlaubt waren und Teile nicht. Im Nachhinein betrachtet eine völlig irre Zeit. Also wirklich eine irre Zeit. Und wir waren ja, also mein Bemühen, zu Corona-Zeiten selber was zu erreichen, auch in der Politik, ging damit los, dass in der ersten Corona-Schutzverordnung, die Sachsen herausgebracht hatte, da gab es einen Punkt, das waren Tanzschulen und Prostitutionsbetriebe. Also wir sind sozusagen mit den Prostitutionsbetrieben auf eine Stufe gestellt worden in der Corona-Schutzverordnung, wo wir dann irgendwann gesagt haben, sorry, jetzt müssen wir hier mal sagen, wir machen hier was anderes. Also wir sind hier, wir haben auch einen ganz anderen Auftrag. Ja, wir machen Schule hier. Wir sind mit den Schülern, die den Tag über in der Schule sind, mit denen, die sind hier bei uns. Das sind nicht jemand, der irgendwann mal kommt hierher so. Also da haben wir uns auch sehr engagiert und habe zur Politik wirklich auch versucht, einen guten Draht aufzubauen. Auch zu Michael Kretschmer, der ja damals unser Landesvater ist, der mir auch da geholfen hat. Der natürlich auch seine Zwänge hatte, logischerweise, weil das meiste ja vom Bund geregelt wurde und die Länder im Prinzip eigentlich nur ausgeführt haben oder so ein bisschen an den Schrauben gestellt haben. Aber zumindest sind wir mit seiner Hilfe zu den Paragraphen der Schulen gekommen und Erwachsenenweiterbildung bei den Erwachsenen, sodass wir im Prinzip dann auch in dem Muster waren, wo wir das mit anfangen konnten sozusagen. Und es war eigentlich in der Anfangszeit so, dass man uns gesagt hat, es wird so kommen, ihr werdet eure Tanzschule nur öffnen können, wenn ihr eure Schüler testet vorher. Weil es dürfen keine Infizierten dem Unterricht beiwohnen. Und da war mein erster Ansprechpartner das Gesundheitsamt. Ich habe beim Gesundheitsamt angerufen und gefragt, was können wir machen, um unsere Tanzschüler zu testen. Und da haben die gesagt, ihr könntet euch als Tester ausbilden lassen. Ja, und das war für uns, da habe ich mit den Mitarbeitern besprochen. Keiner hat gesagt, wir haben da was dagegen. Und da sind wir ausgebildet worden als Tester, alle. Eigentlich unter der Maßgabe, irgendwann mal, wenn die Corona-Schutzverordnung soweit ist, dass wir sagen, es dürfen nur Getestete rein, damals gab es noch keine Testcenter, dass wir hier testen und dann können die Schüler tanzen. So, das war eigentlich so die Idee daran. Und nun war das aber so, dass wir haben die Ausbildung gemacht, haben die Zulassung gekriegt, das war alles gut. Und dann ist das ja erstmal im Sande verlaufen. Dann haben wir auch wieder geöffnet gehabt zwischendurch, da war wieder alles gut. Und dann ging es ja in Wellen immer weiter. Und nun waren wir dann doch wieder eine ganze Weile zu. Die skurrilste Situation war damals die Verordnung, wo man bis 15 Jahre tanzen durfte und ab 16 nicht. Also da gab es mal eine Verordnung, da waren also alle bis 15 durften tanzen, also unsere Kinder und die Schüler. So, nun war es aber so, ich arbeite mit Schülern hauptsächlich der 9. und 10. Klasse zusammen. Und das weißt du selber, da ist also die Partnerin ist noch 15, aber der Junge ist schon 16. Die sitzen aber den ganzen Tag zusammen in der Schule, in der gleichen Klasse, vielleicht noch nebeneinander. Ist auch meistens so bei Paaren. So, was machst du denn jetzt? Jetzt darf das Mädchen tanzen, aber der Junge nicht. Also völlig irre. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, also das so geht das nicht. Und wir haben dann teilweise gesagt, okay, wir setzen uns jetzt drüber weg, wir nehmen auch die 16-Jährigen. Und dann haben wir auch teilweise gesagt, okay, wir machen die Kurse gar nicht, weil noch nicht mal die Hälfte der Schüler überhaupt mittanzen dürfte. Und dann kam irgendwann in einem Lockdown, kam der Herr Stubber auf uns zu von der Lindenapotheke, der gesagt hat, wir brauchen großen Raum für ein Testcenter. Tanzschule hat ja viel Raum, wird nicht genutzt gerade und wir würden gerne in der Innenstadt ein Testcenter machen. Und da hat er gesagt, wir haben euch ja ausgebildet, der hat auch die Ausbildung gemacht, könnten wir dann eure Mitarbeiter auch haben dafür. Und dann hat der Herr, es hat also nicht ich gemacht, sondern das hat der Herr Stubbe gemacht, der hat hier das Testcenter eröffnet mit meinen Mitarbeitern. Der Vorteil von den Mitarbeitern war, die sind aus der Kurzarbeit rausgeholt worden, wobei ich sagen muss, wir haben auch während der Kurzarbeit immer aufgestockt. Weil was soll ein Familienvater mit 65% seines Gehaltes, der muss seine Miete bezahlen, der muss sein Essen bezahlen, das geht ja nicht. Also die wären eigentlich alle weg gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Wir haben also unser Geld wirklich in die Mitarbeiter gesteckt in der Zeit. Und so hatten wir natürlich den Vorteil, die wurden von ihm bezahlt und waren also auch nicht mehr in der Kurzarbeit und so weiter. Also das war eigentlich, so ging es eigentlich mit dem Testcenter los. Und nur in der letzten Zeit war es so, dass der Herr Stubbe, der hat gesagt, könnt ihr das auch in Eigenregie machen. Da habe ich mich mit der KV in Dresden in Verbindung gesetzt, die mir dann eine Lizenz gegeben haben, das Testcenter auf Eigenrechnung zu betreiben. Aber das war nur die letzte Zeit, bis wir dann wieder aufgemacht haben als Tanzschule.
Also was wäre die Quintessenz gewesen, wenn du das Testcenter nicht betrieben hättest?
Naja, wir wären noch länger zugewiesen, wir hätten gar keine Einnahmen gehabt sozusagen. Auch die Mitarbeiter wären noch länger in Kurzarbeit gewesen. Wir hätten als Tanzschule noch mehr stemmen müssen sozusagen. Es ist ja auch mit den Corona-Hilfen, für mich zum Beispiel auch das ist so ein Thema, da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Ja, da gibt es, das macht ja jedes Bundesland extra, da gibt es ja Corona-Hilfen. Ich habe mich damit wirklich auseinandergesetzt, weil für uns war das existenziell. Da musst du eine Versorgungslücke nachweisen als Unternehmen. Da ist für mich klar, wenn ich keine Einnahmen habe, aber Ausgaben, da habe ich eine Versorgungslücke. So, jetzt war es aber so, dass du gar nicht alles angeben konntest als Ausgaben, die du wirklich hattest. Zum Beispiel gehörte das Aufstocken des Lohnes nicht dazu. Und die SAB hat gesagt, also das akzeptieren wir nicht. Nur wenn ihr Einnahmen hättet, dann könnt ihr auch die Kosten des Lohnes dort dagegen setzen. Aber wir hatten keine Einnahmen. Also es gab Monate, wo wir gar nichts verlangt haben. Dann konnten wir auch den Lohn nicht dagegen setzen. Hätte ich dafür einen Schreibtisch gekauft oder meine Tanzschule renoviert, dann hätte ich das Geld dafür gekriegt. Aber nicht, wenn ich meine Mitarbeiter bezahle. Das sind sowas, solche Ungerechtigkeiten, die es bis heute gibt. Und das ist bis heute nicht abgeschafft. Ich habe auch das nachgezahlt. Ich habe das zurückgezahlt wieder, weil es war nicht rechtens. Und das sind so eine Sachen, die ich unglaublich unfair finde. Das widerstrebt sich bei mir. Weil kann das, also ich sag mal, in der Corona-Zeit bist du doch drauf und dran, willst doch deine Firma erhalten. Und als Tanzschule, das wichtigste Kapital sind deine Mitarbeiter. Und nicht mein Schreibtisch. Und nicht mein Teppich und nicht mein Parkett. Also das war, ach, das war eine ganz, ganz furchtbare, schlimme Zeit für uns.
Ja, das geht, glaube ich, allen so. Ja. Und auch hier steht Thomas, stellvertretend für die Tanzfamilie, mit seiner Empfindung nicht alleine da.
Eine ganz schwierige Zeit war Corona. Eigentlich will ich davon überhaupt nicht sprechen, weil diese 5 Monate, die wir im Aus waren, die hat uns alle sehr bewegt und naja, auch geprägt. Und also ich bin froh, dass das vorbei ist und ich hoffe, das kommt nie wieder. Es waren zum Beispiel wichtige Jahrgänge von unseren Schülern 9. Klasse, Paartanz, die dann keinen Abschluss beimachen konnten und wo natürlich auch die Weitermachquoten nicht so zu absolvieren waren, weil man natürlich gar nicht das vermitteln konnte, was die Schüler in der Zeit gebraucht haben. Und der Abschlussball ist nun mal der Höhepunkt des Ganzen im Schülerkurs und darauf freuen die sich ja auch. Das fasziniert mich immer wieder, wie zum Beispiel der Thomas mit den Schülern arbeitet, also welchen Zuspruch er doch auch hat bei den Schülern. Das ist unglaublich, wie begeistert die hierher kommen, wie lange die uns auch treu sind. Und wenn dann doch jemand aufhören muss, weil er zum Studium geht oder eine Ausbildung macht, also wenn die sich dann hier verabschieden, gibt es wirklich extrem rührende Worte, also die gehen dir unter die Haut. Und ja, man sagt ja immer die Jugend, aber wir erleben hier tatsächlich auch sehr, sehr viel nette Jugend, sehr viel Spaß haben wir mit denen und gute Gespräche neben dem Tanzen, was ja das Eigentliche ist.
Wer Thomas kennt, der weiß, dass ihn eine Aura von Wohlerzogenheit, Klassik und exquisitem Benehmen umgibt. Alles aber immer gepaart mit seiner natürlichen, ehrlichen Art. Wer also sollte besser geeignet sein, Heranwachsende genau das zu lernen? Also wie man sich wann, wo und weshalb verhält. Das fällt ja leider dem Gros der Erwachsenen schon schwer genug, beziehungsweise scheint ihnen teilweise unmöglich. Aber Gott sei Dank haben wir in Görlitz einen ausgebildeten Kniggelehrer.
Warum ist dir das wichtig?
Das erleichtert das Zusammenleben. Ich finde einfach, dass wenn man eine gewisse Etikette hat und ich sag mal dieses einfache Sprichwort, wie es in den Wald hineinschallt, schallt es auch hinaus. Wenn ich ohne Etikette auf dich zukomme, kommst du auch ohne Etikette auf mich zu. Also es gibt so ein paar Grundregeln im Zusammenleben, die, glaube ich, ganz sinnvoll sind. Und da gehört dazu, dass ich eben auch überlege, was löst das in meinem Gegenüber aus, wenn ich das jetzt sage. Ich bin da auch nicht immer Vorbild, muss ich sagen. Ich bin, da ich ein sehr emotionaler Mensch bin, auch mal einer, der auch mal gerade zusagt, was ich denke. Aber ich versuche natürlich auch immer zu überlegen, wie kommt das bei dem anderen an. Das merke ich auch manchmal bei den Mitarbeitern. Wir haben hier eine Mitarbeiterversammlung, da sage ich dasselbe und es kommt viermal unterschiedlich an. Das ist einfach so. Und ich versuche, zumindest was Etikette betrifft, natürlich immer ein faires Miteinander. Ich erwarte ja auch, dass die auf mich fair auf mich zukommen und so bin ich auch fair zu den Leuten, auch wenn ich Anrufe bekomme. Es gibt ja so unendlich viele, wenn wir viele Tanzschüler haben, haben wir viele Schicksale, positive und negative. Ja. Wir haben viele Paare schon, die ich hier zusammengestellt habe, die geheiratet haben, wo ich dann Hochzeitsfotos kriege und die jetzt teilweise Kinder schon bei uns tanzen haben. Also das sind so die positiven Sachen, aber es gibt auch welche, die nicht gut laufen. Wenn also jemand mal wirklich einen Tanzpartner hat, mit dem er gar nicht klarkommt. Und auch da muss ich eine Lösung finden. Denn klar habe ich das Recht, trotzdem das Honorar zu kassieren. Weil das ist ja nicht meine Sache, dass, ob der dem Partner gefällt. Aber da bin ich dann zu sehr Mensch, weil ich sage, nee, okay, dann machen wir es so, du kriegst eine Gutschrift, dann machst du den nächsten Kurs mit oder wir wechseln den Kurs oder wir machen sonst was. Ich zahle auch mal was zurück, das ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich will eigentlich, dass die Leute auch zufrieden sind, die zu uns kommen, die Positives erleben, aber auch die Negatives erleben.
Was sind da so knigge Dinge, die du den, vor allem wahrscheinlich den Jugendlichen, versuchst mitzugeben?
Also erstmal das Sprechen miteinander. Das ist ja heutzutage was echt vielen schwerfällt. Man unterhält sich ja eigentlich mehr oder weniger über WhatsApp und oder über Social Media. Aber jemanden in die Augen zu schauen und mit dem zu sprechen, das fällt vielen extrem schwer. Viele haben von den Jugendlichen Schwierigkeiten, wenn viele Leute irgendwo in einem Raum sind. Also deswegen habe ich auch bei der Tanzstunde manchmal das Gefühl, dass manche wirklich ein bisschen gehemmt sind, weil es sind einfach zu viele Leute. Früher war es so, sind viele, da ist was los, das ist gut, da müssen wir hin, da sind wir anonym. Das ist teilweise heute nicht mehr so. Ich versuche auch die Schüler, wenn die ein bisschen eher kommen, dass ich sage, ihr müsst jetzt nicht mit euren Handys voreinander sitzen, sondern redet mal miteinander. Ich gebe denen ja auch in der Tanzstunde genug Gesprächsstoff. Ja, die müssen sich unterhalten über die nächsten Termine, die müssen die Termine planen, die müssen ihren Abschlussball planen, die müssen ihre Klamotten planen, die müssen alles Mögliche planen. Und so müssen die auch miteinander kommunizieren, auch im Unterricht. Und wenn die zusammen tanzen, ist ja sowieso Handy nicht erlaubt, dann müssen sie sowieso miteinander sprechen. Nimm den rechten, nimm den linken, mach größer, mach kleiner, fass oben an, fass unten ran, lächel mal, benutze mal Deo. Also da gibt es ja wirklich viele Dinge, die man so austauschen kann, wenn man so zusammen tanzt. Und das versuche ich bei uns schon. Also eine Tanzschule ist schon eine analoge Sache. Vielleicht mit die letzte, die es so gibt, ne, wo man das Handy nicht braucht und eigentlich auch nicht benutzen kann.
Ich wollte gerade sagen, also weißt du, dass das andere Tanzschulen genauso handhaben? Oder würdest du schon sagen, von den Leuten, die du wahrscheinlich kennst und mit denen du Kontakt hast, dass du da vielleicht einer der letzten Cowboys bist?
Ach, das will ich nicht sagen, dass ich einer der letzten Cowboys bin. Aber ich glaube, ich bin einer der letzten Chefs in dem Sinne, der das wirklich auch noch selber macht. Ich mache meine Schülerkurse selber, habe natürlich auch mal meinen Tanzlehrer dabei. Ich mache die Knigge-Kurse selber. Ich habe noch nie einen Abschlussball verpasst. Die mache ich auch selber. Ich begrüße die Eltern mit Handschlag beim Ball. Ich bin wirklich zentral. Also ich bin da, weil ich, wenn ich das Unternehmen verstehen will, auch wenn es mal abbiegt oder wenn es mal andere Richtungen gibt, das kann ich ja nicht von zu Hause aus. Sondern da muss ich drin sein, da muss ich im Zentrum sein. Und deswegen bin ich auch immer da. Also die Tanzschule bin eigentlich ich, weil am Ende muss ich auch entscheiden. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich auch mittendrin bin. Deswegen, solange ich das irgendwie gesundheitlich kann, versuche ich schon, klar kann ich keine Kinderkurse mehr machen mit 1,93 und Mitte 50 machst du keine Kinderkurse mehr mit 4 Jahren. Das geht einfach nicht. Aber alle anderen Kurse traue ich mir schon noch zu. Und mach die oder bin mit dabei und halt meine Hand drüber. Aber das machen andere Tanzschulen auch. Also da bin ich mir sicher, ob das nun immer die Chefs sind, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass das viele machen, weil das eine wichtige Sache ist.
Wie ist denn, wenn du das jetzt mit deinem Alter ansprichst? Irgendwann ist ja mal Schluss beruflich. Ja. Gibt es denn da schon Pläne? Verkaufst du dann alles? Gibt es da Leute, die sagen, Thomas, wenn du mal dich zur Ruhe setzt, würden wir das Ding hier übernehmen?
Also das ist natürlich meine Hoffnung, dass es jemand übernimmt. Wir haben auch schon Gespräche geführt mit unseren Mitarbeitern darüber, da sind wir auch sehr offen, weil wir keine Kinder haben. Das heißt also, es wird schon mal nicht vererbt, die Tanzschule. Und ich bin da ganz hoffnungsvoll, dass es junge Kollegen gibt, die das weiterführen. die im Prinzip die Tanzschule, ob nun in meinem Sinne, aber zumindest so in der Art, weiterführen. Weil wir haben wirklich viele Tanzschüler. Es ist wirklich, was nicht außer Mode gekommen ist. Und es wäre verrückt, wenn das nicht weitergeführt wird. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so läuft.
Und dann wäre es dir aber wahrscheinlich schon lieb, wenn du das jemandem gibst, der kein völlig Fremder ist.
Ja, definitiv. Also den würde ich auch immer vorziehen. Also wenn jetzt gibt ja oftmals auch Finanzinvestoren oder auch Gruppen, die sagen, wir nehmen jetzt hier mal so 3 Tanzschulen in einer Region, um dann irgendwie die Preise hochzuschrauben und dann kaufen wir dir das ab für über den Marktpreis, würde für mich nicht in Frage kommen, wenn ich eigene Leute habe. Überhaupt nicht.
Auf einem Abschlussball hast du wohl angeblich mal eine Diskussion mit einer Dame gehabt, die der Ansicht war, dass dieses ganze Knigge alte Schule und überholt sei. Kannst du dich daran erinnern?
Nee, eigentlich nicht. Aber es gibt es öfter mal. Also überholt jetzt nicht, aber es gibt immer mal Eltern oder auch Schüler, die sagen, heutzutage braucht man das alles nicht mehr.
Was antwortest du da?
Ich denke, dass man es immer noch braucht. Ganz klar. Also es gibt sicherlich Sachen, die sind mit der Zeit, mit den Jahren weggefallen. Also früher im Knigge, ich bin selber auch Knigge-Coach. Ich habe normalen Knigge-Ausbildung und eine Business-Knigge-Ausbildung. Das heißt, früher war ja ein ganz großes Kapitel im Knigge war der Hut des Mannes. Wann setze ich ihn auf, wann setze ich ihn ab, wo lege ich ihn hin und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Thema, das braucht kein Mensch mehr. Aber ich sag mal, dass man, wenn man in die Kirche kommt, die Kopfbedeckung abnimmt, das ist einfach immer noch so. Das ist einfach so. Da kannst du machen, was du willst, da kannst du sagen, das ist altmodisch, aber es ist einfach so. Und so gibt es viele Sachen. Und ich sehe das, wie wir vorhin schon gesagt haben, eher so, Knigge soll das Zusammenleben erleichtern. Die soll es nicht verkomplizieren, dafür bin ich gar nicht, aber es soll es erleichtern. Deswegen, um ein anderes Thema nochmal anzuschneiden, ich bin auch so ein absoluter Gender-Gegner. Also ich kann es überhaupt nicht ab, weil das verkompliziert die Sache doch so sehr. Und deswegen, ich bin da manchmal, wenn ich da mit Lehrern spreche, bin ich manchmal wirklich von den Socken, wie die reden dann auch mit ihren Schülern oder im Unterricht. Also wer auf so eine Idee kommt, wir wollen doch gerade die deutsche Sprache, also ich kann auch sehr gut Englisch, da ist das so einfach. Und Deutsch ist schon schwer. Und jetzt machen wir das noch schwerer. Also das ist ja, dann werden wir irgendwann, wird die Sprache in dem Sinne nicht mehr existent sein. Schon gleich gar nicht für Ausländer, die vielleicht hierher kommen zum Studium oder für was auch immer. Und das ist eigentlich so unnütz. Wenn du in der Schule, du bist ja selber Lehrer, wenn ich mich vor der Klasse stelle und sage, alle Schüler haben nach der 4. Stunde Schluss, sind da die Mädchen sitzen geblieben? Weil du nicht Schülerinnen gesagt hast? So ein Blödsinn. Also ich bin da irgendwie so komplett dagegen.
Sprichst du mir absolut aus dem Herzen.
Also wir waren schon mal, so 2010 würde ich sagen, waren wir schon mal viel, viel weiter. Das spielt auch bei mir im Unterricht keine Rolle. Wir haben zum Beispiel auch junge Schüler, die eben nicht so wissen, sind sie Junge, sind sie Mädchen? Die sind im A-Kurs Junge, im F-Kurs Mädchen. Sowas gibt es. Aber das ist doch nichts für die Öffentlichkeit. Die müssen das doch mit sich ausmachen oder mit ihren Freunden oder mit ihren Eltern. Aber das trage ich doch nicht nach außen. Ich sag mal so 2010, da war zum Beispiel schon mal so eine Zeit, da war es doch völlig egal, was ich bin. Bin ich Junge, bin ich Mädchen, mit wem gehe ich ins Bett? Das interessiert doch keinen Menschen. Das ist für mich ein Mensch, der steht vor mir. Und deswegen, und das machen wir, stellen wir jetzt so ins Schaufenster. Finde ich völlig irre. Finde ich auch total schade, weil das verkompliziert zum Beispiel unser Zusammenleben. Und dagegen bin ich komplett.
Ich persönlich stelle auch fest, wenn das in Texten extrem ist, die du liest, lege ich die weg und lese nicht mehr weiter, weil es alles kaputt macht.
Ich lese manchmal auch Mails gar nicht mehr weiter. Und es nervt mich einfach, weil es völlig unnütz ist. Es bringt niemandem was.
Merkst du prinzipiell, dass sich diese Etikette bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, zumindest seit du Tanzlehrer bist, in irgendeiner Weise geändert hat?
Ja, die ändert sich immer mal. Also Wellenformen, würde ich sagen. Aber ich bin zum Beispiel absolut ein Verfechter davon, dass die Jugend von jetzt nicht schlechter ist als die Jugend von vor 20 Jahren. Also ich komme mit den Schülern genauso gut hin wie damals. Wir können genau die gleichen Gespräche führen. Die haben genau die gleichen Sorgen wie die von vor 20 Jahren. Also das ist wirklich alles dasselbe. Deswegen kann ich gar nicht sagen, die Jugend ist anders. Sicherlich ist anders. Alleine schon durch Social Media, da sind ganz andere Prioritäten. Aber was das Zwischenmenschliche betrifft, Da sind sie, ticken sie genauso wie vor 20 Jahren.
Aber da hast du wahrscheinlich, da du mit den Schülern eben hier so zu tun hast, wie du mit ihnen zu tun hast, oder mit Erwachsenen wahrscheinlich genauso, dadurch, dass in Anführungsstrichen hier inoffiziell Telefonverbot ist, durch diesen persönlichen Umgang, einen anderen Zugang als jemand, der mit Jugendlichen so zu tun hat, dass sie eben die ganze Zeit nur auf dieses dämliche Gerät schauen.
Ich würde ja auch nie mit einem Handy zum Schüler gehen und würde mit dem sagen, was hast du hier für coole Apps oder sowas, sondern ich gehe mit ihm, gucke ihm in die Augen und will mich mit ihm unterhalten. Und es ist manchmal verrückt, was da sprudelt plötzlich aus den Schülern. Also ich finde immer, die haben eher Bedarf zu reden. Also die haben nicht den Bedarf, noch mehr am Handy zu sein, sondern die finden das eigentlich auch mal cool, wenn jemand auf sie zukommt und sagt, wie war denn dein Tag? Und was ist denn hier, wie bist du denn in Mathe und wie bist du denn in Physik? Wie sind deine Lehrer? Also wie oft ich über Lehrer mit meinen Schülern spreche. Ich kenne die Lehrer, glaube ich, besser als die Schüler selber, obwohl ich die noch nie mal gesehen habe. Das sind so Sachen, das beschäftigt die Schüler. Ja, das ist außerhalb von jedem Handy. Und es ist manchmal verrückt, dass es keine Angebote für die jungen Leute gibt, wo die eben sowas wie hier eben auch mal machen können, wo die sich unterhalten können, wo die ein gemeinsames Ziel haben und so weiter. Also das finde ich echt schade. Da müsste es wirklich irgendwas geben.
Wo siehst du denn das Problem, dass es so eine Angebote viel weniger als früher noch gibt?
Ich denke, vielleicht denken viele Erwachsene, die Schüler wollen eh bloß Handy. Die wollen eh bloß Computerspiele und so. Das wollen die auch. Aber ich glaube, die wollen auch das andere. Zumindest, wenn sie es kennenlernen.
Ja, für viele Erwachsene sind die dann aber geparkt und ruhig gestellt.
Die sind geparkt und ruhig gestellt, genau. Und das ist eigentlich schade, weil so verlierst du sie natürlich. Der Einfluss der Eltern und der Lehrer wird natürlich geringer, umso mehr sie am Handy sind. Weil der Einfluss, wenn ich 5 Stunden mit meinem Social Media kommuniziere, dann habe ich einen ganz anderen Zugang, als wenn ich als 5 Stunden als Eltern mit meinem Schüler spreche und mit meinem Kind spreche. Das ist einfach was völlig anderes. Also die Zeiten brauchen wir wieder.
Plus durch die ganze Kommunikation eben nur darüber, finde ich, kommt immer auch ein riesengroßer Haufen an Missverständnissen klein mit hoch.
Genau das ist es. Genau das ist es. Zum Beispiel früher war ja immer ganz wichtig, dass man einmal in der Woche zusammen als Familie isst. Abendbrot, Mittag, Sonntagmittag, Mittagstisch. Da gibt es kein Handy. Da isst man und redet. Das finde ich zum Beispiel was Wichtiges. Es ist völlig egal, ob das mittags ist, abends ist oder so, wo einfach die Familie sagt, das ist jetzt unsere Zeit. Da kommt kein Handy dazwischen, da kommt keine Schule dazwischen, da kommt keine Arbeit dazwischen, sondern das ist meine Zeit der Familie. Ich glaube, dass das fehlt. Sodass auch mal jemand, wo soll man denn, wenn man Probleme als junger Mensch hat, wo soll ich denn die gelöst kriegen, wenn nicht in der Familie oder mit dem Lehrer oder von mir aus mit dem Tanzlehrer? Die brauchen ja was, wo sie auch mal einen Anhaltspunkt kriegen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und in der Tanzschule habe ich schon viel. Also ich über Jahre, wenn du das 30 Jahre machst, da siehst du Generationen an dir vorbeigehen. Und da siehst du, dass die Probleme immer dieselben sind. Und auch die guten Sachen. Da gibt es Zwischenmenschliches, da sucht ein Junge ein Mädchen und umgekehrt, also was weiß ich. Also das sind alles die Sachen, die gab es vor 30 Jahren auch schon.
Und jetzt werden künstliche Intelligenzen programmiert, um Psychiater und Psychologen zu ersetzen.
Genau, völlig irre, völlig irre.
Logischerweise gehen wir in einer Metropole wie Görlitz mit der Zeit. Wir sind die Zeit. Diese Stadt prägt die Welt. Aber mal ehrlich, auch eine Tanzschule muss mit der Zeit gehen. Mal neue Dinge probieren und vor allem anbieten. Über all die Sachen, die die Tanzschule Matzke seit langer Zeit macht, informieren Sie sich am besten selbst. Schlechtestenfalls im Netz, bestenfalls vor Ort, in der Straßburg-Passage. Denken Sie dabei aber bitte immer an meine einleitenden Worte. Sie kommen dort möglicherweise nicht mehr weg. Aber genau das ist gut so. Der neueste Schrei ist Tanzfit. Was das ist, erklären Beate und Thomas mal besser selber.
Das machen Großstädte schon ziemlich lange. Die bieten Tänze an, die Leute als Single zu uns kommen können. Man bietet es an 50 plus, wenn die keine Partner mehr haben. Wo die dann eben von Standard bis Latein auch Tanzschritte lernen oder auch Partytänze. Aber die können eben alleine tanzen. Das ist der große Vorteil. Ich denke, das wird spannend. Wir hatten mal eine Berliner Tanzschule hier zu Gast. Die haben jedes Jahr eine Ausfahrt und sind hier bei uns gewesen und haben hier ihren Abend verbracht. Also das war mega. Die haben hier so Party gemacht. Also es hat Spaß gemacht. Das war irre. Nicht nur vom Tanzen, sondern auch vom Umsatz. Also das war schön.
Also wir haben natürlich innerhalb der 30 Jahren, die wir die Tanzschule haben, oder ich die Tanzschule habe, natürlich immer mal auch neue Richtungen ausprobiert, Tanzrichtungen. Manchmal etwas mehr in Fitnessrichtung, das war Zumba zum Beispiel, was bei uns in der Tanzschule ja auch schon lange seinen Platz hat. Wir haben Stepptanz, was auch gemacht hast, also mit den Platten sozusagen. Wir hatten auch mal orientalischen Tanz gehabt, aber steigert oder ist natürlich immer abhängig auch von den Lehrern, die das machen können. Klar, ich kann es nicht, aber wenn man jemanden hat, machen wir es. Und jetzt machen wir gerade einen Hula-Hoop-Kurs, weil wir eine coole Lehrerin haben, die Hula-Hoop gut kann. Und wir machen Tanzfit. Tanzfit ist im Prinzip, das ist auch so eine Sache, die die Zeit mit sich gebracht hat. Es gibt immer mehr, die alleine leben, auch Ältere, die alleine leben, wo der Partner entweder keine Lust hat zum Tanzen oder schon gestorben ist oder die sich getrennt haben. Und da gehst du ab 50, kann man sagen, kann man dann diese ganzen Tänze auch alleine in der Gruppe tanzen. Also wir tanzen Walzer, wir tanzen Tango, wir tanzen Cha-Cha, wir machen auch mal Line Dance und mal einen coolen Party-Tanz. Und wo man sich bewegt, aber tänzerisch bewegt, was jetzt nicht unbedingt Fitness ist, das ist eher tänzerisch. Und das fangen wir diese Woche an. Das beginnt neu, da oben hängt die Liste, kannst du gucken. Das ist die Interessentenliste, die wir haben, die hat schon zwei Seiten. Die können wir gar nicht alle nehmen, wir versuchen jetzt eine zweite Zeit zu finden. Also das ist zum Beispiel sowas, was auch wirklich, denke ich mal, in der Zukunft gut läuft. Es ist ja, es läuft in großen Städten schon lange, weil in großen Städten natürlich noch mehr Alleinstehende wohnen und noch mehr der Bedarf besteht. Aber bei uns genauso, absolut.
Stehst du auf schnelle Autos oder besser ja. Autos mit viel Hubraum? Also wenn ich mich so in die wenn ich mich zurückerinnere, ist unter 8 Zylinder ist nie so deins, oder?
Doch, jetzt ja. Jetzt ist ein 6 Zylinder. Also Auto ist für mich schon seit Kindheit, was in Objektebegierde, sage ich jetzt mal so einfach. Ich habe mit Matchbox-Autos gespielt früher, hatte eine Autorennbahn, so eine Carrera-Rennbahn. Also als Kind, das war schon irgendwie immer, war schon immer irgendwas, was mich fasziniert hat. Ich hatte auch gleich mit 17 oder mit 18 einen Führerschein gemacht, habe meinen ersten Trabant gehabt mit 18 und bin dadurch, dass ich ja 4 Jahre in Lübeck und in Hamburg war, bin ich ja sehr viele Wochenenden nach Hause gefahren. Und da sind wir ja in der Zeit als junge Leute wirklich quer durch die Republik gefahren. Und mich hat das immer fasziniert. Und vor allen Dingen finde ich immer so lustig, wir hatten ja damals, das war der Bau der Autobahn Berlin-Hamburg. Die ist dann nach Wendezeiten gebaut worden, Anfang der 90er. Da sind wir ja über hunderte von Kilometern 2-Meter-Spur gefahren. Das heißt, selbst mit meinem etwas größeren Auto jetzt macht mir das gar nichts aus, eine 2-Meter-Spur zu nehmen, links an den LKWs vorbeizufahren, weil ich das über Jahre gemacht habe. Also es geht auch meiner Frau zum Beispiel so, die ist auch mal nach Hause gefahren mit ihrem Auto. Und Autobahnfahrten sind für uns, das ist für mich Wellness. Das mache ich gerne, da fahre ich auch gerne lange Auto. Ich mag Autos generell. Also wir hatten auch mal ein Elektroauto, das haben wir jetzt wieder abgegeben, weil das nicht so der Bringer war. Es gab gute Sachen an dem Auto, aber es gab auch ganz viele Sachen, die nicht gut waren. Ich bin einfach immer noch ein Diesel-Fan. Das mag sein, dass das nicht mehr so in die Zeit passt, aber ich finde einfach, die sind effektiv, die sind sparsam, die sind aber auch flott. Also momentan ist das so mein Favorite.
Und bei den neuen modernen Diesels kommt ja sauberere Luft raus. Ja. Als eingesaugt wird.
Nach dem Dieselskandal ist das sowieso alles noch mehr kontrolliert und noch mehr reglementiert. Und trotzdem kann ich mit diesen großen Autos im Diesel wirklich günstig fahren. Also es ist verrückt. Muss ich aber auch sagen, dass das nicht jetzt falsch rüberkommt oder so. Wir haben da eine gute Vergünstigung als Tanzschule. Wir sind im Großkundenvertrag der VW Group mit drin. Das heißt, wir bekommen praktisch die Autos für wirklich, wirklich wenig Geld für die Tanzschulen. Also auch wenn es ein großer Audi ist, aber ich zahle weniger als für einen Golf. Und das macht es uns natürlich auch leichter, dass dann auch, also wenn ich den normal bezahlen müsste, würde ich ihn vielleicht gar nicht haben. Da bin ich mir eigentlich auch sicher. Da bin ich dann wieder zu geizig dafür. Wenn du es einmal hast, so ein Auto, wenn du den Platz hast mit 1,93 und mal rechts und links auch mal dich drehen kannst, dann wirst du natürlich auch schwer wieder runter. Aber ich, wie gesagt, würde auch mit einem kleineren Auto auskommen. Also das wäre jetzt kein Problem. Hat sich auch schon ein bisschen gelegt, aber ich bin einfach Autofan. Ich mag auch die ganze Entwicklung. Ich habe einen sehr guten, eigentlich zwei sehr gute Bekannte. Der eine ist bei BMW und der andere ist in der Entwicklungsabteilung von Mercedes. Mit dem unterhalten wir uns auch, wenn wir uns sehen, wirklich Stunden über die Entwicklung, wo es hingeht. Und schon vor 10 Jahren hat er eigentlich das gesagt, was jetzt ist. Das ist, die sind ja alle ungefähr 5 bis 10 Jahre voraus in ihrem Denken und ihrer Entwicklung. Also ich glaube schon, dass das auch ein Fehler war, was wir in der EU hier machen mit den Motoren. Weil unsere Stärke waren nun mal die Diesel- und die Benzinmotoren. Und die Chinesen hatten eigentlich nur eine Chance, das waren die Elektroautos. Und den haben wir natürlich jetzt hier Tür und Tor geöffnet. Und jetzt wundern wir uns, warum die Chinesen mit billigen Autos kommen. Klar unterstützt es der Staat. Wir wissen doch alle, wie es zu DDR-Zeiten war. Das ist staatlich reglementiert. Das ging mit den Solarpanelen los, die unterstützt haben und dann billig auf den Weltmarkt geworfen haben. Da kannst du als deutsche Firma nicht mithalten. Und so wird das mit den E-Autos auch. Aber wenn wir das zulassen als EU, dann brauchen wir uns ja nicht wundern, dass unsere Autoindustrie, und ich finde auch, die Autoindustrie hat das nicht verpennt, sondern ich finde einfach, der Einfluss war nicht groß genug, der Autoindustrie, die Politiker in Europa so auf die Kurs zu bringen, dass sie die Arbeitsplätze in Europa erhalten und nicht die chinesischen Arbeitsplätze fördern. Also das finde ich so irre, aber das mal nur am Rand. Klar, bauen die auch Elektroautos und so ein Hybrid kann auch okay sein, klar, wenn du für die Stadt fährst, alles fein. Aber das kannst du denen noch nicht anlasten, dass plötzlich so ein ganzer Zweig, ob das nun Benziner oder Diesel sind, abgeschafft werden soll. Ja? Ich bin Afrika-Fan zum Beispiel auch. Ja? Wenn ich so durch Afrika fahre, dann frage ich mich, wo sollen da die Elektroautos fahren? Die Afrikaner brauchen, die werden ja Jahrhunderte, würde ich sagen, brauchen die noch unsere Benziner und Dieselautos. Und wenn wir die nicht mehr bauen, dann bauen halt auch die Asiaten denen.
Ich sage auch immer, wenn irgendwo Katastrophen sind, Lawinen oder Hochwasser, die Fahrzeuge, die Menschen retten oder die letzten Versorgungstransporte sicherstellen, das ist nie das Elektroauto, sondern es ist wahrscheinlich ein Unimog oder ein Range Rover oder...
Ich bin auch wirklich so für so eine Offenheit. Der Elektro fahren will, soll es auch fahren. Und ich sage mal so, wenn ich in Dresden wohnen würde oder in Berlin, da würde ich vielleicht sagen, okay, ich für die 2-mal im Jahr, die ich weite Strecken fahre, nehme ich halt mein Elektroauto für die Stadt. Das ist völlig okay. Aber das allen überzustülpen, ja, das finde ich nicht gut. Das ist einfach übergriffig, finde ich. Und das erinnert mich so ein bisschen, da kommen wir den Bogen wieder gespannt, so ein bisschen an die DDR-Zeit, wo das alles so staatlich vorgegeben war. Und der Staat ist einfach nicht der bessere Unternehmer, das siehst du in jeder Hinsicht. Das geht beim BER los, beim Flughafen, das geht bei allen anderen Sachen weiter. Wo der Staat irgendwas in die Hand nimmt, wird es teuer und schlecht, weil ein Privater sich ganz anders dahinter klemmt. Der muss auf seine Kosten achten, der ist mit persönlichen Einsatz dabei und so weiter. Ja, aber das nur so am Rand. Deswegen bin ich ja auch gerne Unternehmer, weil ich es selber machen kann. Ich kann es selber entscheiden. Ich stehe natürlich auch in der Pflicht. Ich hafte dafür mit meinem eigenen, aber ich kann es auch selber bestimmen.
Thomas, zum Abschluss lasse ich die Interviewpartner immer 4 Sätze vervollständigen, deren Anfang ich vorlese. Ich liebe Görlitz, weil...
es meine Heimat ist.
Was der Stadt und der Region am meisten fehlt...
da muss ich ruhig ein bisschen überlegen. Denke schon, vielleicht kreative Unternehmer. Ich glaube, kreative Köpfe haben wir. Aber ich glaube, dass diese kreativen Köpfe eigentlich Unternehmer sein müssten. Und mir ist in Görlitz immer zu, es ist nicht nur in Görlitz, es gilt für andere Städte auch, dass man zu viel Projektarbeit macht, wo es irgendwo gerade Geld gibt. Ich finde, man sollte die kreativen Köpfe an Unternehmensspitzen setzen, wo die kreativ sein können, wo die bestimmen können, wo die Arbeitsplätze schaffen können, wo was entsteht. Ich finde, das können wir nur selber. Also wir müssen nicht warten auf irgendjemanden, der aus Berlin kommt und uns sagt, wieso Wirtschaft funktioniert, sondern das müssen wir selber. Und da brauchen wir eigentlich die kreativen Köpfe eigentlich an Spitzen von Firmen, auch von kleineren Firmen. Und ich glaube, das fehlt Görlitz so ein bisschen. Einer der Kreativen war ja der Stefan Menzel, das muss man jetzt nochmal so sagen. Das Thema hatten wir heute noch gar nicht, bin ich auch nicht böse. Aber ich glaube, solche Leute fehlen hier. Mag sein, dass ganz viel schiefgegangen ist und also da habe ich viel zu wenig Einblick. Aber das war einer, der Ideen hatte und nicht nur Ideen, sondern die auch umgesetzt hat. Ja, also Ideen haben ja ganz viele. Also geredet wird ja super viel, aber machen ist das Entscheidende. Und ich glaube, da fehlen uns ein paar. Ich habe meinen Teil hier. Ich habe meine Tanzschule, aber ich habe jetzt nicht die Zeit und die Kraft, auch noch zusätzlich viele Sachen machen, die ich auch so im Kopf habe. Das funktioniert nicht. Aber es gibt bestimmt viele Leute, wir haben so viele kreative Köpfe auch in Görlitz, aber die müssen machen, die müssen tun. Und die müssen das vielleicht auch unpolitisch tun. Das ist leider auch was von an Görlitz, was mich so ein bisschen stört. Es muss immer politisch sein. Und das mag ich nicht. Wenn man eine gute Idee hat, ist es doch egal, von wem die kommt. Völlig egal. Kommt die von links, von der Mitte, von rechts, ist ganz egal. Wenn es eine gute Idee ist, ist es eine gute Idee. Und das ärgert mich so ein bisschen an Görlitz.
Am meisten wünsche ich mir für unsere Heimat in der Zukunft.
Genau, dass das alles besser wird. Also genau, dass wirklich, dass viele junge Leute vielleicht auch hier bleiben und die Chance sehen, hier was zu erreichen. Weil, also ich sage mal, wenn ich als junger Mensch, als junger kreativer Mensch nach Berlin, nach Dresden gehe, bin ich einer von vielen. Wenn ich hier in Görlitz bleibe, bin ich vielleicht der Einzige. Dass ich vielleicht den Mut habe, hier zu bleiben und zu sagen, ich baue hier was auf. Ich suche mir ein paar Leute, die mir helfen, und das wäre eigentlich mein Wunsch.
Görlitz und sein Umland bedeuten für mich
auch immer noch Heimat, Zuhausegefühl, und ich bin auch ganz oft weg, also ich fahre wirklich sehr viel weg, und es ist immer schön, nach Hause zu kommen.
Thomas, vielen Dank.
Ja. Mensch, haben wir noch geschafft, wa?
Hat sehr viel Spaß gemacht.
An sich ging mir das bisher mit all meinen Gästen so, dass man aus dem Gespräch rausgeht und sich denkt, boah, hättest du noch ewig weiterreden können. Bei Thomas war das aber mal wieder extrem. Mal abgesehen davon, dass wir nach dem Ausschalten der Mikros noch fast eine halbe Stunde über viele weitere Dinge gesprochen haben, die die Bürger beschäftigen. Ich bin mir sicher, dass sie diese Folge unter anderem deshalb toll finden, weil Thomas eine fesselnde Art hat zu sprechen und es einfach schön ist, ihm zuzuhören. Nicht nur aufgrund dessen, was er sagt, sondern auch, wie er es sagt. Und das in Anbetracht dessen, dass es mal Zeiten gab, in denen er Apfelbaum nicht als ein zusammenhängendes Wort aussprechen konnte. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie auf dem Parkett noch die eine oder andere Nachhilfestunde benötigen könnten oder Sie merken, dass Ihr Kind doch ruhig einige fundamentale Benimmregeln beigebracht bekommen sollte, dann kennen Sie jetzt die erste Adresse dafür in Görlitz. Wenn Sie selbst aber einfach nur mal ein bisschen Spaß und Abwechslung benötigen oder den Alltag einfach mal wegtanzen möchten, dann finden Sie sich womöglich schneller in der Tanzschule Matzke ein, als Sie glauben. Und weil er Ideale hat, diese seit Jahrzehnten hat und behält, weil er für diese einsteht, weil er sie weitergibt und damit viele Menschen ein Stück besser macht, ihnen vor allem aber Woche für Woche ein Lächeln ins Gesicht malt, ist er zu Recht eines von vielen Görlitzer Gesichtern.